Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Lino Molter, Brauereibesitzer, Wirt, Heimatunternehmer. Ja, lieber Lino, schön, dass du heute dabei bist und herzlich willkommen im Weiden-Podcast.
Jawohl, danke für die Einladung.
Ja, lieber Lino, du hast ja mal in Weiden BWL studiert und hättest wahrscheinlich auch so manche Karriere in einem Unternehmen machen können. Aber am Schluss, wir haben es jetzt schon gehört, Brauereibesitzer. Wie ist denn das gekommen, dass du nicht so den klassischen Weg als Unternehmer gegangen bist, sondern wieder zurück zu deinen Eltern gekommen bist und dass ihr gemeinsam eine Brauerei wieder aufmacht?
Also ursprünglich hat es quasi so angefangen, dass mein Vater Mitte der 90er eine Brauerei gesucht hat, wo er sich selbstständig verwirklichen kann und wo man auch noch was sieht und halt mit den Maschinen arbeiten kann und nicht jetzt in der großen Industrie. Und dann haben meine Eltern die Brauerei 96 übernommen, die ehemalige Hösl-Brauerei, die vielleicht noch ein Begriff ist, in Irchenried und haben quasi die laufende Brauerei übernommen.
Die waren noch in Betrieb quasi, oder?
Genau, die waren noch in Betrieb und das haben sie dann so weitergeführt bis letztendlich im Jahre 2011. Ja. Dann haben sie geschlossen aus verschiedensten Gründen, Promillgrenze beim Autofahren, Bierrückgang, Investitionsstau. Ja, war ja auch eine Zeit, wie wir es ja auch jetzt auch wieder erleben, dass halt einfach viele Unternehmen, kleine Unternehmen schließen müssen. Genau, hat sich halt einfach nicht mehr so gelohnt. Genau, die Nachfolge war damals auch noch nicht klar, weil ich habe ja noch zwei Geschwister und wir waren auch noch nicht, damals noch nicht alt genug. Mhm, ja. Also, weil da war ich 20 und da hat mich das nicht so interessiert irgendwie. Ja. Aber scheinbar, ich weiß das jetzt auch nicht mal so ganz genau, hat es mich dann 3 Jahre später scheinbar interessiert und mein Vater erzählt es immer so bei den Brauereiführungen, dass ich zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, hey Papa, kann man eigentlich hier noch Bier brauen? Und dann ist seine Antwort damals gewesen, ja, aber wir müssen halt einiges machen. Mhm. Und dann habe ich 2014, 15 angefangen mit viel Freunden, Familie, halt diese ganze alte Brauerei wieder zu renovieren, weil, was ist das Besondere? Die Brauerei wurde 1932 nochmal neu gebaut, also ein Teil, der Hauptteil davon. Und seitdem, zu unserem jetzigen Glück, wurde dort nichts mehr investiert. Mhm. Also ist quasi Stand der Technik von 1932. Die älteste Maschine, mit der wir arbeiten, die ist von 1912, also die ist über 100 Jahre alt, ist die Schrotmühle. Wow. Mhm. Die läuft immer noch, genau, wir schön halt auch noch mit Holz und so weiter, dazu vielleicht später nochmal was. Ja, und dann habe ich halt irgendwie, dann kam es zu meinem Studium, also nach der FOS, und dann war halt so, ich hatte zwei Bewerbungen offen, also einmal für BWL Weiden und einmal für BWL Berlin. Mhm. Und Berlin hat mich schon sehr gereizt, weil ich da auch öfter war, aber dann war es okay, wenn ich jetzt nach Berlin gehe, dann
ist das vorbei,
dann komme ich nicht mehr zurück und das war's dann. Und dann habe ich mich halt tatsächlich dazu entschieden, in Weiden zu studieren und war dann aber tatsächlich auch mehr in der Brauerei als im Studium, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also das Studium war dann eigentlich schon fast schon nebenbei noch und war eigentlich schon dein Fokus sehr auf die
Brauerei. Es war schon nebenbei und meine ganzen Semesterferien und so weiter habe ich eigentlich in der Brauerei verbracht und da halt rum, ich nenne es immer rumgewurstelt und halt angefangen, ja, mir alles selber beizubringen. Von Fliesenlegen, Elektrik, Mauern, alles Mögliche, weil ja das Gebäude so alt ist. Ja. Also es geht bis 1500 irgendwas zurück. Und da muss man natürlich auch schauen, was macht man eigentlich. Man kann es.
Das ist ja ein guter Ding. Also die Brauerei hat ja wirklich eine sehr, sehr lange Tradition in Irchenried auch, gell? Über 400 Jahre.
Genau. Also was wir so im Archiv gefunden haben, so das erste Mal, wo das erwähnt wurde, ist halt 1586, glaube ich. Also
okay.
Da wurde schon dort Bier gebraut.
Okay.
Genau.
Ja.
Und das ist natürlich schon toll. Also das ist schon so ein langer.
Und das Gebäude ist auch aus der Zeit tatsächlich in Teilen.
Teilweise. Das ist halt alles so zusammengestückelt irgendwie. Genau. Und wo waren wir jetzt?
Studium, genau.
Dann habe ich da irgendwie halt die ganze Zeit rumgemacht und halt mit, ja gut, halt musste sich halt irgendwie selber helfen, weil finanziell war jetzt auch nicht das Geld da. Ja. Und dann muss man es halt einfach selber machen. Und es halt auch alles lernen, was auch gut und interessant war. Und dann war 2019, da war ich dann mit meinem Bachelorstudium schon fertig, hatte aber währenddessen auch schon den Master angefangen in Weiden dann noch. Digital Entrepreneurship war das Und genau, habe dann angefangen zu gründen oder habe dann quasi gegründet, 2019 offiziell, also mit Bank und Riesenkredit und so weiter, weil dann war halt so klar, okay, entweder, also ganz oder gar nicht jetzt, weil jetzt hat es dann nicht mehr funktioniert. Also und dann musste ich halt einen großen Kredit aufnehmen, um halt neue Tanks haben wir halt quasi gebraucht und neue Kästen, Flaschen, einen Haufen Zeug hat man quasi gebraucht. Also es war jetzt nicht einfach so, dass noch alles da war, sondern man musste schon auch nochmal groß investieren. Und dann habe ich also schon im Master dann gemerkt, dann war quasi nochmal so ein Jahr so richtig Hardcore-Umbau dann und mit vielen Handwerkern und Gewerken und so weiter. Und dann habe ich den Master wieder abgebrochen, weil das ging einfach gar nicht mehr. Also weil da war ich dann wirklich von 6 Uhr in der Früh bis 10 Uhr abends da am Rumwerkeln und dann.
Aber faktisch ist schon, du warst nie wirklich angestellt. Du bist sofort in die Selbstständigkeit dann.
Richtig, ich habe halt nebenbei immer viel in diversen Kneipen und ich habe sogar mal beim WIT ein paar Monate nebenbei gejobbt und so Praxissemester im Studium, sowas habe ich schon gemacht, aber so richtig angestellt, nö.
Aber vielleicht nochmal kurz einen Blick auch auf deine Jugend. Also ihr kommt ja ursprünglich aus dem Fränkischen, wenn ich das richtig herausgefunden habe. Und seid dann eben durch diese Suche dieser Brauerei erst richtig in die Oberpfalz gekommen, oder?
Ja, also das ist auch wieder, ja, also mein Vater ursprünglich gebürtig in Starnberg, meine Mutter aus dem Saarland. Die haben sich dann in Bamberg kennengelernt, also mein Vater dann auch wieder ein Teil aufgewachsen ist. Mein Vater war vorher aber auch einige Jahre in Venezuela, hat da gelebt. Und mein Vater hat zum Beispiel auch witzig mal mit meiner Mutter und mit meinem großen Bruder in Namibia gelebt, weil dort mein Vater auch in der Brauerei gearbeitet hat.
Genau. Also da gäbe es noch einige Sonderpodcast-Folgen, die wir drehen können.
Richtig, genau. Also ja, also auch sehr umtriebig und halt viel unterwegs. Aber genau, ich selber bin in Lauf an der Pegnitz geboren und bin mit, also 96, da war ich 5.
Ja.
Genau, 91 bin ich
geboren. Wie hast du das erlebt? Also ich, meine Oma hatte auch eine Brauerei in Blößberg. Und ich habe immer noch diesen Geruch immer in der Nase und wenn die immer gebraut haben, hast du das so aktiv mitbekommen? Dann hatte ich sie eher genervt als Jugendlicher, weil man ist ja, was die Eltern machen, ist ja nicht zwingend immer das, was man dann cool findet, oder fandest du das schon immer irgendwie beeindruckend?
Rückblickend würde ich sagen, ich fand es wahrscheinlich schon immer beeindruckend, ob das jetzt wirklich in dem Moment so war, weiß ich natürlich nicht ganz, aber wir haben natürlich auch immer viel mitgeholfen.
Ja,
also schon beim Abfüllen, beim Bierbrauen und natürlich diese Gerüche. Also als wir dann da 2020 das erste Mal wieder Bier gebraut haben, war das natürlich schon was Besonderes. Ja, also schon.
Und du hast quasi dann 2019 quasi so richtig begonnen mit der Firma, mit Firmengründungen.
Genau.
Und bist natürlich dann blöderweise gleich in Corona reingerutscht, aber
volle Kanne.
War dann voll auch wahrscheinlich auch, vielleicht, wie ging es denn los? Wie fängt man denn eine Brauerei an? Fängt man da, man muss ja erstmal einen Sud irgendwie machen, muss ja erstmal wieder das Bier erfinden für sich selber, was seine Qualität ist, oder ist es so, dass zusammen mit deinem Vater, der hilft ja auch mit und ihr seid ja zusammen, oder sagt ihr, hattet da schon ein Rezept, also so wie ihr es macht, so mal die Grundzutaten sind ja immer gleich. Wie geht man da vor?
Wie geht man vor? Naja gut, es gibt natürlich zwei Sachen. Einmal ist das Formelle, also das
Firma,
Gründen.
Firma gründen, das, Geld aufnehmen.
Genau, das ist natürlich die eine Seite und das andere ist natürlich das Brauen dann selber. Und da bin ich ja in der glücklichen Situation, dass mein Vater gesagt hat, okay, er macht da mit. Also er hat auch einen Vollzeitjob und macht das halt noch so nebenbei und hilft dann mit und hilft auch sehr viel mit natürlich. Und er ist auch der Braumeister und ist auch fürs Bierbrauen zuständig. Und da war es schon so, dass wir halt damals rumgerätselt haben, okay, wie machen wir es jetzt, wie fangen wir an? Und da habe ich halt gesagt, naja, früher das Bier war ja in meiner Erinnerung sehr gut und so machen wir das halt jetzt einfach weiter. Mhm. Genau, und dann haben wir ja damals mit dem Sud 1 angefangen und also da muss ich kurz einhaken, aufgrund der Größe der Brauerei, weil natürlich früher viel mehr gesoffen wurde, ganz einfach gesagt. Also zum Vergleich, wenn man jetzt sagt, okay, man fängt jetzt klein an, man fängt ja erstmal klein an, um sich dann, um dann zu wachsen. Also wenn man jetzt sagt, man fängt jetzt klein an, wie jetzt manche Kollegen von mir auch in der Region, die haben halt ein Sudhaus, das ist halt 10 Hektoliter groß. Und da kann man dann vielleicht mal 500 Liter Bier machen. Mhm. Kann man das mal probieren, kann man schauen, ja, kommt es gut an. Man kann ein Monatsbier machen und so weiter und so fort. Unsere Sudpfanne ist halt 60 Hektar groß, also 6000 Liter. Und wir müssen halt mindestens 3.000, 4.000 Liter Bier machen. Und das muss ja auch irgendjemand saufen.
Also ganz einfach. Klar. Da kann man nicht mal 3 Versuche starten, so ungefähr.
Richtig, genau. Ja. Und das kostet natürlich auch die Rohstoffe kosten und so weiter und so fort. Also da muss man natürlich ein bisschen gucken. Und deswegen, ja, waren wir dabei eigentlich immer in enger Abstimmung. Und ja,
Rohstoffe ist schon ein wichtiges Stichwort. Mhm. Die ist ja sehr wichtig auch, dass es Bio ist.
Richtig.
Ja. Auch das ist ja wahrscheinlich nicht so einfach, dass man da im Lagerhaus anruft und sagt, jetzt bringt uns mal Bio, sondern wo kriegt man das her? Oder habt ihr da noch Netzwerk gehabt und Kontakte oder musstest du das auch alles neu aufbauen?
Nee, das habe ich alles neu aufgebaut, weil einfach das Thema war für mich, wir haben ja quasi neu angefangen und dann war für mich, mein Vater kommt, naja, wo holen wir denn das Hopfen und den Malz? Und ich so, naja gut, ich fände es halt irgendwie cool, wenn wir halt einfach alles in Bio machen, weil jetzt haben wir die Möglichkeit dazu, wenn man jetzt konventionell anfängt und dann wieder alles umändert, müssen ja die Kunden dann auch bereit sein. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen hier, also der ganze Brauprozess ist was Besonderes, das Bier ist, soll dann auch was Besonderes sein. Und vielleicht kann man das mit so einem Siegel, da gehen jetzt natürlich die Meinungen auseinander, aber vielleicht kann man das damit noch ein bisschen mehr was Besonderes machen, weil dadurch hat man natürlich auch wieder den Zugang zu Bio-Restaurants, Bio-Hotels und halt, also spricht man vielleicht eher noch Menschen an, die darauf Wert legen. Und wie kam es zu dem? Naja, da fährt man halt rum. Ja. Da setzt man sich ins Auto und fährt hin. Und gestern war ich auch wieder erst bei einem neuen Zulieferer vom Malz in der Nähe von Riedenburg. Der Hopfen kommt eigentlich ausschließlich aus Gräfenberg, das ist bei Nürnberg.
Und so baut man sich dann auch seine Beziehungen, Geschäftsbeziehungen auch
auf. So baut man sich das auf. Das Schöne in dem ganzen Bereich ist eigentlich, dass man mit sehr vielen Menschen zu tun hat, die auch Wert auf Sachen legen. Mhm. Weil natürlich, die arbeiten ja auch ganz speziell und müssen Wert auf ihr Produkt legen, damit da auch was Besonderes bei rauskommt. Und wir ja auch. Und dann ist das oftmals eine Symbiose und das ist echt interessant.
Ja. Und weil ja alle auch, also dieses wertschätzend ja gegenüber Erhalt auch dessen, was man und langfristigen Erhalt, was ja dir schon in die Wiege gelegt ist mit dieser über 400-jährigen Tradition.
Genau.
Aber auch mit diesem Kulturgutbier, wo man sagt, das will man natürlich auch nachhaltig, da ist Nachhaltigkeit eigentlich sowieso im Begriffen, das Ganze. Und dementsprechend, ich glaube, mit den Partnern da sicherlich auch, die dann in die gleiche Richtung denken. Jetzt hast du erstens so 3.000 bis 4.000 Liter. So, jetzt muss ich natürlich irgendjemand kaufen.
Ja.
Das klingt ja immer danach immer alles so einfach. Sagt man, ja, das ist auch, aber wenn man so das erste Mal da beginnt und sagt, jetzt haben wir mal ein paar Kisten hier und ein paar Fässer vielleicht, seid ihr dann einfach rausgefahren zu den Märkten und habt gesagt, wollt ihr unser Bier verkaufen? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, gute Frage. Also, das Thema war ja wirklich, es war ja einfach mitten in Corona. Mhm. Also das war ja quasi noch ganz am Anfang, also September. Im Juli 20 haben wir das erste Bier gebraut und im September gab es es dann abgefüllt in Flasche.
Mhm. Wo es gerade wieder mit Lockdowns und Co. voll losging, ja.
Richtig. In dem Fall war das tatsächlich wahrscheinlich unser Vorteil, weil den Leuten war ein bisschen langweilig. Mhm. Alle sind daheim gesessen und wussten nicht genau, was sie machen sollen. Und es haben ja schon irgendwie, also mit Social Media und habe ich schon Werbung gemacht und so. Und zur Brauerei durfte man ja hinfahren.
Hm. Ja.
Lebensmittel und so weiter. Und man durfte dorthin fahren und sich quasi eine Kiste Bier holen. Also sind ganz viele Leute zu uns gekommen. Und das erste Bier, die erste Abfüllung, die war, keine Ahnung, nach 2 Wochen war die weg.
Okay.
Und dann war das so, ja, okay, super, jetzt machen wir irgendwie weiter und gleich weiter und so. Und dann kam ja dann auch Weihnachten gleich, da gab es dann unser Festbier dann gleich. Und das, da ging dann eigentlich schon ziemlich gut viel. Das hat sich dann schon rumgesprochen. Und da ich ja auch aufgrund von anderen Aktivitäten nicht ganz unbekannt war und auch viele Leute kennen, war natürlich, dass es jetzt in einigen Kneipen und so weiter das Bier dann auch sofort gab, jetzt in der Weidner Altstadt. Das war natürlich war dann auch gut.
Genau, also dann hat man sich quasi seine Beziehungen, aber mittlerweile kriegt man ja das Molterbier nicht nur bei euch bei der Brauerei.
Richtig.
Sondern im Hofladen, zum Beispiel in Weiden, aber auch an anderen Stellen. Wo kriegt man das Bier jetzt überall?
Also in Weiden mittlerweile, also in Rewes, in Edekas und auch mittlerweile noch, also wir fahren bis nach Regensburg oder Nürnberg auch in diversen Kneipen.
Genau,
also
das ist auch so, weil ihr seid ja, bleibt man eine regionale Brauerei oder ist das eigentlich im Vertrieb eigentlich, sagt man, da wo der Kunde ist, sind wir daheim? Oder sagt man, nee, wir wollen immer so in der Region bleiben oder sagt man schon, nee, wir versuchen das schon so weit wie möglich auszuweiten?
Lässt sich eigentlich ja, so sagen, also beim Bier gibt es eine totale Übersättigung am Markt. Mhm, ja. Also und zwar, ich habe es gestern erst gelesen, sind 35%. Das ist natürlich ganz schön viel. Mhm. Der Traum wäre natürlich, dass man sagt, okay, man produziert nur regional, aber ich meine, Bier polarisiert unglaublich. Das heißt, da wird viel drüber gesprochen, es wird viel drüber geredet, der Geschmack, es ist natürlich sehr individuell und dann sind wir natürlich auch noch Bio, das wollen vielleicht auch nicht alle und manche schon, jetzt sind wir hier auch in keiner Metropolregion und deswegen muss man natürlich ein bisschen gucken, wo geht man hin und ja, mit nur einem Absatzkanal kommt man einfach nicht weit, man muss einfach gucken und man muss natürlich auch die Freunde und die Kunden und Kundinnen halt finden.
Und das heißt, deswegen seid ihr auch nicht nur Bio, sondern ihr habt natürlich auch von dem ersten Sud, habt ihr euch natürlich auch da erweitert. Mittlerweile gibt es bis zu Sud 7.
Richtig.
Das heißt auch mehrere Unterschiede. Also ein Pils habt ihr, ein Helles habt ihr, ein Rotbier habt ihr.
Genau.
Also auch da versucht natürlich in die Breite zu gehen und die Geschmäcker zu treffen.
Genau.
Wie siehst du denn so die Trends, die es ja jetzt mittlerweile mit Craft Beer und Co. überall in den Städten gibt? Das ist ja schon was, wo man sagt, aber zumindest finden die auch, drängen die auch noch in den Markt rein, oder?
Ja, jein. Also Craft Beer, also dieser Begriff, der aus dem Englischen kommt, der ist schon wieder ein bisschen rückläufig tatsächlich. Also der Hype ist eigentlich schon wieder am Abflauen. Also der Hype hat erstmal für die ganze Bierbranche erstmal was Positives getan. Er hat die Wertigkeit erhöht vom Bier generell. Ja. An sich kann ich da immer nur sagen, es ist für alle Geschmackssache. Und es passt, also für uns, ich kriege die Frage öfter, passt halt nicht zu unserem Konzept. Ich will was ganz Traditionelles machen. Das soll zur Brauerei, zur Brauart und zur ganzen Geschichte passen. Genau, also machen wir halt einfach was Traditionelles. Und alles hat seine Berechtigung. Und wenn es die Abnehmer und Kunden und Kundinnen findet, dann ist das ja auch super.
Und vielleicht ein weiterer Trend, was heißt Trend, eine Entwicklung, die wahrnehmbar ist, dass der Konsum von alkoholfreiem Bier immer größer wird.
Ja.
Wird es irgendwann auch ein alkoholfreies Malta geben?
Ja. Genau, es gibt ja, wir haben ja 9 Ziffern und es gibt aber auch noch eine 0.
Ja.
Und schauen wir mal, ob sich da in 2 Wochen schon was ändert.
Das wäre natürlich spannend, weil es ist tatsächlich ja so, und das ist ja auch gar nicht, es ist eben auch so, dass viele auch das konsumieren und genießen wollen und danach halt auch trotzdem Autofahren, Radfahren, Sport oder wie auch immer. Und das ist ja durchaus auch ein Trend, der durchaus positiv, glaube ich, ist, um diesen grundsätzlichen Rückgang des Konsums vielleicht auch ein Stück weit zumindest auszugleichen, dass viele Leute sagen, als Erfrischungsgetränk ohne Alkohol ist es wieder ein Thema. Also da dürfen wir gespannt sein quasi.
Ich glaube schon, ja.
Ja. Ihr macht ja auch Kaffee.
Wir machen auch Kaffee, ja.
Rösterei.
Ja, genau, wir haben auch eine Kaffeerösterei.
Das macht man dann so, sag mal du, jetzt, ich habe jetzt zwischen Sud 1 und Sud 2 habe ich gerade ein bisschen Zeit. Kaffeerösterei oder und die Maschine steht gerade da, aber ist ja nicht so einfach.
Genau, so romantisch ist es dann nicht. Ja, im Endeffekt kam diese Kaffeerösterei dazwischen. Also zwischen diese Umbauphase, weil natürlich die Brauerei meine Eltern damals auch zusammen gemacht haben und meine Mutter damals gesagt hat, sie möchte auch nochmal was Neues machen und hat dann in der Kaffeerösterei angefangen zu arbeiten und hat dann nach ein paar Jahren gesagt, okay, jetzt will ich mich auch wieder selbstständig machen und dann haben wir quasi die Kaffeerösterei, das war 2016, 2017, in die Brauerei mit reingebaut. Genau, und das machen jetzt meine Mama und mein Bruder.
Ah ja, also genau. Aber es läuft quasi schon irgendwie gemeinschaftlich.
Es ist halt Familie. Also ich fahre natürlich auch den Kaffee mit aus und kenne mich da natürlich aus. Und mein Bruder hilft mir ganz viel auch mit in der Brauerei oder meine Mutter. Und das ist halt alles, es ist halt Familie. Genau.
Und es ist ja so, auch historisch, ja, eine Brauerei hat immer auch Brauereiwirtschaft. Und wahrscheinlich war es fast selbsterklärend, dass man irgendwann das natürlich auch nicht nur in Kästen ausgibt, sondern auch in Gläsern. Richtig. War das für euch von Anfang an mitgedacht oder kam das irgendwie so spontan abends, wo man gesagt hat, du, eigentlich müssten wir doch hier einen Biergarten machen?
Eigentlich beides. Also ich habe 2019 habe ich den Businessplan geschrieben für eine Brauerei und da kam raus, okay, vergiss es, geht nicht. Also einfach nicht machen. Ja. Die Kennzahlen, die man sich von der Bank holt, die sagen auch, wir investieren in keine Brauerei, Neugründung, geht einfach nicht. So. Und dann war so mein Berater damals, der hat gesagt, naja, geht da, also das ist zu wenig, das funktioniert einfach nicht, das habe ich ja selber gesehen. Und dann war so, ne, okay, also wir müssen das quasi dritteln. Ein Teil ist die klassische Brauerei, also mit Kästen in Gastronomie liefern, in Getränkemärkte, Selbstabholung. Und ein Drittel ist ein Wirtshaus und das andere Drittel ein Biergarten oder halt Wirtshaus und Biergarten geben zwei Drittel. Ja. Also quasi die größer sind als die eigentlich Brauerei. Ja. Und dann habe ich das quasi alles umgeschrieben und dann war das so, ja okay, das mit so einem 5-Jahres-Plan, ja, das sieht dann immer alles toll aus. Da ist
ja eine Theorie drin in solchen
Genau, Gedanken. Wie das halt so ja. ist. Und naja, die Praxis war ja sowieso anders, weil dann kam ja Corona.
Ja, genau. Ja.
So, und dann hat sich natürlich blöderweise mein ganzes Geschäftsmodell geändert. Ich konnte wo ich eigentlich die Gewinne für das Unternehmen einfach überhaupt nicht realisieren und musste dann alles umplanen, was aber vorher schon so geplant war. Also auch schon finanziert war. Also wir haben kleine Tanks gekauft, damit wir unterschiedlich machen und das natürlich auch im Biergarten. Und das gab es ja alles nicht mehr. Also musste ich größere Tanks nachkaufen, nochmal nachfinanzieren, mehr Kästen kaufen, mehr Flaschen kaufen und alles umändern, weil es war ja Corona. Ich konnte ja keine eigene Gastronomie aufbauen. Genau. Und dann war das halt so, dass man halt, dann kam dieses ganze Konzept von der Gastronomie, dass wir jetzt sagen, okay, wir fangen mal leicht mit dem Biergarten an in Irchenried, der sich jetzt vielleicht immer mehr so etabliert. Und dann war okay, naja, wenn wir jetzt da nochmal in ein Gasthaus innen in der Brauerei investieren wollen, dann sind wir da wieder im sechsstelligen Bereich und in so einem laufenden Betrieb und Tagesgeschäft alles in Eigenarbeit zu leisten, ist einfach nicht darstellbar. Und deswegen kam dann halt die Idee, das war tatsächlich vom einen auf den anderen Tag, das in Weiden mit dem Wirtshaus.
Genau, also ihr habt im Sommer quasi einen Biergarten in Irchenried.
An der Brauerei direkt, genau.
Und der ist immer offen, wann?
Der ist immer offen von am Mittwoch und Donnerstag ab 16 Uhr, also ab Nachmittag unter der Woche. Und dann gibt es noch sonstige Veranstaltungen, Vatertag, Pfingstwochenende ist offen, genau. Das steht alles auf der Website.
1. Mai ist, glaube ich, immer Start. Also ihr seid jetzt auch wieder gestartet und klar, ja, bei gutem Wetter.
Das war ja schon fast heiß quasi, ja, genau. Aber nee, das war super. Ja,
genau. Und im Winter, jetzt ja fast in der Altstadt, ja, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht kennen, willst du mal beschreiben, wo ihr seid? Und
genau, ja, wir sind quasi direkt hinterm Bräuwirt, also in der Fleischgasse neben diesem eine Weltladen und haben da ein kleines Wirtshaus. Das war jetzt die letzten, also seit zwei Saisons quasi, zwei Winter hat man da jetzt schon. Das war dann immer Mittwoch bis Samstag, auch ab 17 Uhr geöffnet, genau, mit wechselnden Brotzeiten und Speisen.
Genau. Und das ist ja auch ein historisch aufgeladenes Gebäude, gell?
Das ist richtig, genau. Das geht ja, also wie weit das zurückgeht, das weiß ich gar nicht, aber ich weiß zumindest, dass es gastronomisch in den 70ern, also die Wurstkuchel hieß und dass das da auch schon wild herging.
Und tatsächlich vielleicht auch mal ein Blick über den Tellerrand hinaus. Es ist also so bayerische Traditionsgastronomie. Jetzt haben wir eine sehr lebendige Gastronomie in Weiden, aber so richtig bayerische Traditionsgastronomie ist so viel nicht mehr, oder? Also darum versuchst du ja vielleicht da auch nochmal da so ein Ausrufezeichen zu setzen, dass man sagt, hey, das ist schon wert. Oder wie ist da deine Wahrnehmung? Nicht nur in Weiden, sondern allgemein auch.
Ja, natürlich. Also klar. Also einerseits ist natürlich viel Werbung, dass wir das da machen und es ist auch gut und präsent zu sein und die Möglichkeit zu geben, dass die Leute das probieren können oder halt überhaupt so eine Tradition dazu erhalten. Aber ich kann halt für mich immer nur sagen, wir müssen langsam wachsen, weil wenn man was einfach qualitativ Hochwertiges macht, dann können wir nicht schnell expandieren. Das funktioniert nicht. Also weil dann bleibt immer die Qualität auf der Strecke. Und ja, ich würde mir auch vieles anders wünschen, aber es geht einfach nicht. Also da muss man schon langsam die Tradition erhalten.
Wahrscheinlich eben langsam nachhaltig, weil es ist schon ja so die Tendenz im Brauereiwesen immer mehr zur Größe. Also wir haben in der Oberpfalz und Oberfranken vor allem ja trotzdem noch diese kleinen Brauereien, die aber wahrscheinlich auch nur deshalb überleben, weil sie eben diese Mischung hast, wie du gesagt hast, eben Wirtshaus noch dabei und Direktvertrieb und gleichzeitig eben halt auch dieses eigentümergeführte Brauereibesitzer, wie du so schön sagst, dass das überhaupt funktionieren kann und wahrscheinlich überbordender Einsatz weit übers normale Maß hinaus. Also jo. Du wirst keinen klassischen 8-Stunden-Tag haben, vermute ich mal.
Ich glaube nicht.
Und tatsächlich bist du ja auch, ich habe es erwähnt, Heimatunternehmer.
Ja.
Das ist jetzt nicht irgendeine Erfindung, sondern tatsächlich gibt es die Heimatunternehmer. Vielleicht willst du kurz erzählen, was da dahinter steckt?
Was steckt dahinter? Die Heimatunternehmer sind verschiedene Menschen und Macher und Macherinnen aus verschiedenen Regionen. Also ich glaube, es gibt es in ganz Bayern. Ich weiß gar nicht, ob das über Bayern noch hinausgeht, bin mir ganz sicher. Und ja, man trifft sich halt ab und zu und spricht halt über, was die anderen Leute so machen. Und eigentlich geht's immer nur darum, hey, was machst du eigentlich?
Und ich glaube so im Kern auch, wenn ich die Philosophie richtig verstanden habe, einfach so dieses Thema, dass Tradition eben nicht nur Kultur und erhaltenswert ist, sondern was Lebendiges. Und dass man das auch durchaus unternehmerisch einfach auch betrachten kann. Und ich glaube, das ist die größte Chance, Heimat und Kultur zu erhalten, indem es unternehmerisch gestaltet und nicht mit Fördermitteln und Projekten, sondern dass man sagt, das ist lebendig, wie eure Brauerei auch lebendig ist. Und Heimat spiegelt sich ja bei dir wieder. Du gibst ja auch immer wieder mal, unterstützt du Aktivitäten, die halt auch Heimat lebendig machen. Das ist das Oberpfalzbier mal gebraut zum Beispiel oder jetzt das Max-Reger Dunkel nochmal mit aufleben lassen.
Richtig.
Also dafür bist du immer bereit, dass man sagt, diese enge Verknüpfung zwischen dem Kulturgut Brauerei, aber auch Heimat, das versuchst du auch immer wieder zu leben, oder?
Ja, klar. Also irgendwie geht es ja auch darum. Also wir sind hier und dann kann man ja eigentlich auch nur sagen, okay, es ist für die Region und hier halt die Tradition und die Kultur da zu erhalten.
Und eine Kultur ist das Weidener Bürgerfest. Mhm, das ist ja das neueste Highlight jetzt wahrscheinlich in deinem Meilensteinplan, dass du sagst, wir haben ja die örtliche Brauerei jetzt verloren. Wir haben noch eine, die tatsächlich einen Sitz in Weiden hat, der Bräuwirt, der eine Hausbrauerei ist. Und dann seid ihr eigentlich jetzt schon fast die Weidener Brauerei, indem ihr viel einfach bedient, viel Gastronomie, aber auch Veranstaltungen und jetzt das Bürgerfest.
Ja.
Das war überraschend oder?
Es war viel Arbeit. Überraschend ja, weil ich glaube ich letztendlich glaube ich tatsächlich in der Zeitung gelesen habe, dass wir das machen dürfen.
Ach so, es war nicht so, gab es da nicht vorher
es war alles
Auswahlprozesse
und ja schon, aber ich habe
Proben.
Ich habe die E-Mail nicht gelesen oder ich war da noch im Urlaub tatsächlich. Ich muss im Winter immer in Urlaub, im Sommer kann ich ja nicht. Genau, da habe ich das gelesen. Wir freuen uns total. Also jetzt nach im Prinzip nicht mal nach 5 Jahren überhaupt zu sagen, okay, das da zu machen. Und ich mache ja auch immer mit dem Syndikat 2 Gassen weiter da groß Party und Fest da hinten. Und ich meine, die Gambrinos, mit denen habe ich ja so auch viel zu tun gehabt immer, privat und durch den Verein. Und das ist halt undenkbar, dass man da mal hinkommt, weil das ist ja auch schön und richtig, dass eine lokale Brauerei dort das Bier ausschenkt. Und das war ja auch überhaupt nicht abzusehen, dass das so schnell kaputt geht, muss man ja sagen. Und eine totale Herausforderung. Ich freue mich total. Es ist super interessant. Es ist einfach schön, also das so machen zu können und sich dazu präsentieren zu können und zu sagen. Also für mich ist das immer so ein Ding, wo ich mir denke, ja, wir sind eine richtige Brauerei. Mhm. Also weil oftmals kommt es dann so, ja, ach so, macht's ja auch Flaschenbier, macht's ja auch Fassbier. Ja, das hat so eine alte Tradition, wir sind eine richtige Brauerei, wir brauen das Bier, es wird abgefüllt und wir können Gastronomie beliefern und alles machen und anstechen und wir sind eine richtige Brauerei. Und das zeigt es halt nochmal so ein bisschen mehr vielleicht irgendwie.
Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr es bisher noch nicht geschafft habt, Malte zu probieren, dann kommt einfach aufs Bürgerfest. Das ist ja bald und dann könnt ihr euch mal genüsslich das mal beim Bürgerfest hier auch mal zu Gemüte führen und es wird euch sicherlich schmecken. Und freut mich, dass das gelungen ist, weil am Schluss trotzdem ja auch eine Verbindung da ist, bevor man jetzt irgendeine Brauerei von irgendwo hernimmt, dass man trotzdem eine hat, die eine sehr enge Verbindung hat nach Weiden. Und das war wahrscheinlich historisch auch schon immer so, dass man die Brauereien im Ort und in der Umgebung hat und das letztlich auch die ganze Region auch zusammenschweißt. Und ich glaube, das ist ein schönes Signal. Und bei all dieser Brauerei, beim Wirtshaus, wo du ja oft auch hinter der Theke stehst, du hast gesagt, Urlaub schaffst du schon noch, aber das muss im Winter sein quasi, oder?
Ja. Ja, schon. Also jetzt Februar war ich da im Urlaub. Also so ab Anfang April bis September muss ich mal schauen, ob da noch ein freier Tag ist. Ja.
Also ein freier Tag, das ist ja auch wieder was, da gerät man ja von 7-Tage-Woche und jeden Tag unterwegs zu sein. Und das ist die große Kunst, ja, dass man, wenn man Heimatunternehmer ist, wenn man begeistert und leidenschaftlich für seine Aufgabe unterwegs ist, dass man trotzdem auch noch die Räume für sich selber hat. Und das wünsche ich dir auf jeden Fall und möchte mich jetzt schon mal ganz herzlich bedanken erstmal. Wir sind noch nicht ganz am Ende, weil am Schluss haben wir immer eine Schnellantwortrunde. Mhm, okay. Und ich stelle dir einfach zwei Begriffe und du sagst, was dir näher liegt. Stehst du lieber am Braukessel oder hinter dem Tresen?
Beides. Wahrscheinlich ganz ehrlich, ganz spontan, wahrscheinlich mehr hinterm Tresen, weil ich da mehr mit den Leuten zusammenkomme.
Ja. Sud 1 oder Sud 7?
Sud 1. Der Klassiker von Anfang an.
Ja. Biergarten oder Wirtsstube?
Biergarten, definitiv.
Lieber betriebswirtschaftliche Auswertungen studieren oder Bier ausschenken?
Bier ausschenken.
Neue Kaffeesorten mit der Familie entwickeln oder neue Biersorten?
Neue Biersorten schon.
Ja. Also tatsächlich, und das ist, glaube ich, die frohe Botschaft, die wir hier aussenden, es gibt nicht nur Brauereien, die verschwinden, sondern es gibt auch Brauereien, die entstehen, wie hier die Brauerei Molter, die jetzt in 5 Jahren hier sich eine Basis geschaffen hat bis zum Bürgerfest in Weiden. Und das ist sicherlich noch nicht das Ende der Geschichte. Lieber Lino, ich sage ganz herzliches Dankeschön für dein Dasein, für deinen Blick auf dich, auf die Brauerei Molter, aber auch auf Weiden mit den vielen Schnittmengen und Berührungspunkten. Und der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gerne euer Feedback mit Sternen und Co. bei Spotify und Ähnlichem. Und wenn ihr Feedback habt oder selber gerne mal Gast sein wollt, schreibt gerne an info@weiden-podcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.